Herr Jesus, wir sind voller Erwartung. Du hast Worte ewigen Lebens. Wir möchten dich bitten, dass du heute Abend redest. Du weißt, dass wir ganz dringend Wegweisung brauchen aus der Ewigkeit. Orientierung für unser Leben. Danke, dass du Bruder Pazani segnest. Lass ihn dein Sprachrohr sein zur Verherrlichung deines Namens. Und wir wollen kräftig zuhören, lernen, wachsen im Glauben, in der Erkenntnis. Amen. Amen.
Technik ist ein Segen, vor allen Dingen, wenn sie funktioniert. Und wir wollen gucken, vielleicht funktioniert sie ja sogar. Das ist immer wunderbar. Okay, das war, ich wollte ein Experiment machen und das war vorhin schon fast schief gegangen. Gut, jetzt mache ich Schnick, 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 was wir das alles schon haben, das sehen Sie ja. Das hatten wir alles, das hatten wir alles und das werden wir jetzt nicht nochmal, Christo, so. Da machen wir weiter. Es gibt diese vier besonderen Worte, Christus allein, die Gnade allein, der Glaube allein, die Schrift allein in der Reformation. Das mit dem Glauben allein überspringe ich heute mal, das wäre auch noch mal ein ganzer Abend. Aber ich will noch mal zum Thema die Gnade allein etwas sagen. Und da machen wir einen Sprung, das ist hochinteressant, dass Dietrich Bonhoeffer dieses Thema, das in der Reformation so zentral ist, dass wir wirklich die Rettung nur durch Geschenk bekommen, begnadigt werden als Sünder und dass wir das Geschenk bekommen, das war ja der Kernpunkt der ganzen Reformation. Glaube und Gnade hängen zusammen, Gnade ist Geschenk und Glaube ist, dass ich das mir schenken lasse, dass ich dem vertraue. So, und in seinem Buch Die Nachfolge hat Dietrich Bonhoeffer zum Thema Gnade etwas sehr, sehr Wesentliches geschrieben, was heute nach wie vor aktuell ist. Alle berufen sich natürlich auf Bonhoeffer. Dann ist man immer schon auf der richtigen Seite, wenn man ein Zitat von ihm findet. Aber es ist auch erschreckend zu sehen, wie viele Dinge, die Dietrich Bonhoeffer vor allen Dingen in seinem Buch von der Nachfolge, über Nachfolge und über das gemeinsame Leben geschrieben hat. Und das waren die Bücher, die insbesondere prägend für den Nachwuchs der bekennenden Kirche waren. Das sind in der Zeit der Ausbildung, dieser illegalen Vikarsausbildung, die er betrieben hat, entstanden ist. Und das hat heute an Aktualität nichts verloren. Er schreibt dort über die billige Gnade und über die teure. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche, schreibt er. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware. Billige Gnade heißt Gnade als Lehre, also als Theorie, als Prinzip, als System. Heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit. Heißt Liebe Gottes als christliche Gottesidee. Also alles theoretisch. Wer sie bejaht, der hat schon Vergebung der Sünden. In dieser Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden sie erst recht nicht wünscht. Billige Gnade ist darum Leugnung des lebendigen Wortes Gottes, Leugnung der Menschwerdung des Wortes Gottes. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Und dann schreibt er weiter dort, billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht. Das heißt, da wird man reingetauft in die Gemeinde, aber wie du erlebst, da fragt niemand nach. Ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünde, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Also Zuspruch der Vergebung der Sünden heißt Absolution, ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Und dann, Seite weiter, lesen wir dann, teuer ist sie, also die Gnade, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt, Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade, weil vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat, weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Also das ist nochmal ein wirklich tiefes seelsorgerliches Kapitel und der Frage, wenn es um dieses Kernbekenntnis der Reformation ging. Das schließt ja an diesen Kampf Luthers, der nicht zur Heilsgewissheit kommen konnte über die Beichte und Zuspruch der Vergebung. Die Buße funktionierte damals in der Reformationszeit ja so, dass es drei Bedingungen gab für die Vergebung der Sünde. Das hieß, als erste war die Contritio Cordis, also die Zerknirschung, die Reue, die echte Reue des Herzens. Und die zweite war die Confessio Oris, also die Beichte vor einem Zeugen. Also Beichtvater. Und die dritte Bedingung war Satisfactio Operis, also die Wiedergutmachung durch eine Tat. Und Luther hat sehr intensiv, hat sein Leben lang auch als Reformator bis zu seinem Tode täglich gebeichtet. Also zu sagen, dass Beichte etwas Katholisches wäre, das ist nun so total an der Wahrheit vorbei und an der Bibel auch vorbei, weil ja die Zuspruch der Vergebung der Sünden, das ist ja das Erste, was Jesus, wir haben gestern Abend, glaube ich, darüber gesprochen, das Erste, was Jesus am Ostertag seinen Jüngern gegeben hat, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden vergebt, den sind sie vergeben, welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten, Johannes 20, Vers 22 und 23. Das heißt, die erste Vollmacht und Auftrag, die Jesus gegeben hat, ist, durch den Heiligen Geist Menschen in seinem Namen die Vergebung der Sünden auf ihr Bekenntnis hinzuzusprechen. Gut, also dass das ungenutzt ist, weitgehend in evangelischen Kreisen und Gemeinschaften, Freikirchen, das steht auf einem anderen Blatt, aber es ist der Grund dafür, dass es wenig Heilsgewissheit und wenig Freude gibt. Auch wenig Motivation zur Veränderung des Lebens. Denn aus der Gewissheit, aus der Vergebung, aus der Beichte, aus dem Brechen mit der Sünde, aus der Gewissheit, durch begnadigt zu sein, Vergebung der Sünden, wächst die Leidenschaft. Ich will, Sünde soll in meinem Leben keinen Raum mehr haben. Dankbarkeit in der Heiligung zu leben, das ist ganz wichtig. Und Bonhoeffer beobachtet das zur Seite einer Kirche, das, was wir offensichtlich heute natürlich auch beobachten können. Gnade ist zur Schleuderware geworden. Das ist alles. Es ist Gnade ohne Buße, ohne Kreuz, ist ohne Nachfolge, es wird einem nachgeschmissen, also natürlich, Gott ist der liebe Gott. Pardonner, c'est son métier, hat schon Voltaire, der Atheist, gesagt, der Gottesleuchter. Das ist sein Business, sein Geschäft, das macht Gott eben, das ist nichts Besonderes und so. Es ist kein Begriff mehr davon da, dass Heiligkeit der Gnade Gottes ist und dass es ohne persönliche Beichte, ohne Buße, ohne Brechen mit der Sünde keine Gnade gibt, ohne Nachfolge keine Gnade gibt. So, das sage ich mal, das ist jetzt weniger eine Frage der theoretischen Theologie, obwohl man das auch sagen kann. Gut, das ist auch eine falsche Lehre, eine falsche biblische Lehre führt zu einem falschen biblischen Leben. Wenn die Sünde banalisiert und die Gnade billig gemacht wird, als Ramschware nachgeschmissen wird, dann führt es auch unter der Verkündigung, die es hören, dazu, dass Menschen ohne eine Erfahrung der Heiligkeit der Gnade Gottes, ohne die befreiende, rettende Gnade leben. Das ist ein großer, großer Schade. Man trifft deshalb ja auch kaum jemanden, der wirklich seines Heilsgewisses und weitgehend ist diese Frage auch ganz ausgeblendet. Sollte ich das werden? Man hofft das. Also ich denke manchmal, so die Religiosität im Lande unter christlichen Vorzeichen ist gut muslimisch. Die machen das auch, inshallah, sagen sie, Gott ist barmherzig und gnädig. Man weiß zwar nie ganz genau, ob einem vergibt, das kommt dann darauf an, hoffen wir es. Hoffen wir das Beste. So. Und das ist ja doch in der Regel so die Haltung, die wir im evangelischen Bereich auch haben. Es ist keine Gewissheit, damit kann ich leben und sterben. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit kann ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Diese Gewissheit wächst aus der Erfahrung der teuren Gnade. So, das wollte ich sagen. Also ob wir dürfen feiern und dürfen Gott danken über diese Entdeckung der Gnade in der Reformation. Das war ein erkämpfter, erlittener Durchbruch. So, aber das wird eigentlich nicht durch Lehre erneuert, sondern das wird in unserem Leben erneuert. Und wenn wir es verlieren, ist das zu unserem Schaden. Jetzt will ich einen zweiten Teil machen. Und da machen wir mal von der Reformation einen Sprung um 150 Jahre, gut 150 Jahre ins Jahr 1675. Da nämlich schrieb Philipp Jakob Spener die Vorrede zu einer Neuausgabe des damals berühmten und weit verbreiteten geistlichen Erbauungsbuches, nämlich der Postil von Johann Arndt. Es war und dann diese Vorrede überschrieb er Pia Desideria oder herzliches Verlangen nach gottgefälliger Besserung der wahren evangelischen Kirchen samt einigen dahin einfältig abzweckenden christlichen Vorschlägen. Das ist doch wunderbar, ne? Also diese einfältig abzweckenden christlichen Vorschläge wollen wir uns mal ankommen. Pia Desideria heißt ja fromme Wünsche eigentlich, heißt fromme Wünsche. Pia Desideria, 1675 geschrieben. Ordnen Sie das mal ein. Ich kann immer so schlecht Zahlen behalten. Ich kann mir aber behalten, 1700 bis 1760 lebte Nikolaus Graf Zinzendorf. Und 1705 starb Spener schon. Also wenn man so die Väter des Pietismus sieht, dann war Spener einer der Ersten. Dann also er war älter als August Hermann Francke. August Hermann Francke war aber älter als Ludwig, als Graf Zinzendorf. So, das ist so die alte Garde dort. Wer war das? Pia Desideria. Sehen wir in die Heilige Schrift, so schreibt er dort, so haben wir nicht zu zweifeln, dass Gott noch einen besseren Zustand seiner Kirchen hier auf Erden versprochen hat. Also, ich referiere das jetzt mal, die Sehnsucht speist sich aus den Zusagen Gottes. Er sagt nicht nur, er klagt nicht nur, ist ja alles Mist und könnte besser sein, sondern er speist sich aus den Zusagen Gottes. Die Bibel gibt uns Besseres zu kosten, als wir gegenwärtig zum Essen vorgesetzt bekommen. Und darum sind wir nicht zufrieden. Wir orientieren uns an den Zusagen des Wortes Gottes. Der Appetit nach Besserem wird durch die Bibel angeregt. Also, so, und dann schreibt er, wir hoffen auf solche Erfüllung. Und doch ist das nicht genug, bis wir dahin zu warten und mit jenen, die Salomo Narren heißt, über den Wünschen zu sterben. Vielmehr liegt uns allen ob, also wir haben die Pflicht, heißt das, dass wir nicht säumig sind. Also heißt diese Sehnsucht danach, heißt, wir müssen was tun. Das ist interessanterweise hier, ich finde, diese Hoffnung ist toll. Ich habe das immer als eine Hilfe empfunden, dass auch wenn man schlechte, schwierige Entwicklungen und Zustände beklagt, dann ist das eigentlich eine begründete Hoffnung, nach sehen wir in die Heilige Schrift, so haben wir nicht zu zweifeln, dass Gott noch einen besseren Zustand seiner Kirche hier auf Erden versprochen hat. Das ist es. So, und diese Sehnsucht muss Beine kriegen. Ich will Ihnen ein bisschen sagen, wer Spener war. Kommt aus einer frommen Juristenfamilie im Elsass geboren, beginnt sein Studium mit 16 Jahren. Die Jungs waren doch ziemlich frühreif. Ne? Mit 16 Jahren studiert er schon in Straßburg. Erst studiert er Heraldik, also Wappenkunde. Und er wurde ein großer Spezialist in der Wappenkunde. All diese Dinger, das hatten die damals ja auch noch heftig. Und dann stieg er um auf die Theologie. Dann war er 3 Jahre Prediger im Straßburger Münster, eine bedeutende Position. Und 20 Jahre war er Pfarrer an der Barfüßerkirche in Frankfurt am Main. Und dort in der Zeit war er auch Senior der Pfarrerschaft. Also wir würden Dekan sagen. Heute Württemberg heißt das Dekan, weiter nördlich Superintendent, also Senior der Pfarrerschaft. Dann war er 5 Jahre Oberhofprediger in Dresden. Und danach 14 Jahre Pfarrer und Propst an St. Nikolai in Berlin und Oberkonsistorialrat. Er ging durchaus, das ist eine nicht ganz, so ein bisschen traurige Geschichte eigentlich, weil er in den Frankfurter Jahren hatte er ja dieses Reformprogramm, ein geistliches Reformprogramm, das man eigentlich als das Grundprogramm des Pietismus bezeichnen muss, entworfen. Und er war nicht ohne Hoffnung dann nach Berlin gegangen, dass er dort in kirchenleitender Funktion, St. Nikolai, übrigens die gleiche Kirche, in der auch dann August Hermann Frank, nicht August Hermann Frank, Paul Gerhardt war, und der Krüger, der Organist, der seine Lieder gemacht hat, vertont hat dann. Er ging nicht ohne Ziel dahin, das auch umzusetzen, was aber in Berlin eine ziemlich vergebliche Bemühung war. So, also das ist sein Lebensweg gewesen. Jetzt gehen wir mal einfach rein. Ich will das nicht ausführlich machen. Ich nehme mal ein paar Punkte. Er schreibt zunächst über die Pfarrer, dass auch dieser Stand ganz verderbt sei. Doch kann ich nichts anderes sagen, als dass wir Prediger in unserem Stande so viel Reformation wie je ein Stand bedürfen. Er fügt demütig hinzu, ich nehme mich auch nicht aus der Zahl derer heraus, die in unserem Stand bisher des Ruhmes mangeln, den wir vor Gott und der Kirche haben sollten. Also die Kritik ist radikal, doch das Allerbetrüblichste ist, dass bei so vielen Predigern ihr Leben und der Mangel an Glaubensfrüchten anzeigt, dass es ihnen selbst an dem Glauben mangelt. Also die Klage darüber ist also alt, das war jetzt 150 Jahre nach der Reformation und er hatte Verantwortung für die Pfarrerschaft und er fängt bei sich selber an und sagt, ein Theologe, Julius Schnieven, der hatte von der Erneuerung des Pfarrerstandes eine Schrift geschrieben im 20. Jahrhundert. Also dieses Klagen hat überhaupt nicht aufgehört und ist sowas wie berechtigt. Man muss immer da anfangen. Und dann schreibt er übers Bibellesen. Das ist ein ganz besonderes Stück in den Pia Desideria. Das ist doch ein Hauptzweck der Reformation gewesen, die Leute zu dem Worte Gottes, das fast unter der Bank versteckt gelegen ist, wiederum zu bringen. Also wird auch eben dieses das vornehmste Mittel sein, das die Kirche bedarf, um in besseren Stand zu kommen, dass der Ekel vor der Schrift, der bei vielen ist, oder die Nachlässigkeit in ihr zu studieren, abgetan und hingegen herzlicher Eifer zu ihr erweckt wird. Und das ist dann sehr interessant, was er schreibt. Er macht Vorschläge, wie man die Bibel lesen soll. Und einer seiner Vorschläge ist zum Beispiel, dass man die ganze Bibel liest. Es muss schon damals das Unwesen gegeben haben, segensreiche Einrichtungen haben ja auch Kehrseiten. Also anstatt die Bibel ganz im Zusammenhang zu lesen, bleibt noch, dann freut man sich, dass überhaupt bleibt, noch ein kurzer Schluck aus der Pulle morgens 2 Bibelworte in den Losungen zu lesen. Das war aber nicht der Sinn der Übung, der Erfindung der Losung beim Zinzendorf, sondern die Losung wurde als Parole in die Hauser gebracht, damit die Leute bei der Arbeittag dieses Wort wiederkäuen sollten und bedenken und darüber sprechen sollten. Und es war kein Ersatz fürs Bibellesen, sondern es war eine Konzentration auf die Bibel im Alltag. Aber an vielen Stellen ist man heute dankbar, dass Leute überhaupt wenigstens die Losung lesen. Aber Spener hat sehr intensiv gesagt, eine Erneuerung kann nur kommen, wenn die ganze Bibel im Zusammenhang gelesen wird. Auch nicht nur in Auswahlstücken, sondern die ganze Bibel im Zusammenhang. Und er hat die Verbindung hergestellt und gesagt, das war doch der Sinn der Reformation. Die ganze Bemühung, die Bibel jetzt zu übersetzen, eine Sprache, die jetzt auch das Volk verstehen kann. aber das war nach 150 Jahren, musste er feststellen, dass es nicht realisiert worden ist. Wo man bei damals ja immer noch Verständnis haben kann, Bücher, es war jetzt Buchdruck erfunden, aber Bücher waren eine Kostbarkeit. Und wer konnte sich schon eine ganze Bibel leisten? Das war ein teures Ding. Das ist ja nicht so wie heute, dass man Bibeln geschenkt bekommt und für Apfel und Ei kaufen kann. Und wer sie keine Bücher liest, sie als MP3-Datei oder als Hörbibel hören kann und so weiter. Und dann das Ganze noch in jeder Form für alte Augen, für junge Leute aufbereitet. Und es ist in x Übersetzungen. Also was soll eigentlich noch geschehen? Noch nie hat eine Generation so viel Bibel, so leicht, so vielfältig, so günstig gehabt wie unsere Generation. Also eine Ausrede, dass die Bibel nicht gelesen oder gehört wird. Noch nicht mal das ist eine Ausrede, dass jemand keine Bücher liest. Das liest ja kaum einer. Das Bücherlesen ist ja völlig aus der Mode gekommen. Aber es ist gar keine Ausrede, denn es gibt jeder. Ich hatte eine Frau in Berlin, die durchaus eine mit guter Ausbildung in gehobener Position in der Verwaltung arbeitet und sagt, ich tue mich so schwer mit dem Lesen. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Und dann hat sie entdeckt, dass es Hörbibeln gibt und die hat sie sich aufs Handy geladen. Und er sagte, es geht mir wunderbar, wenn ich das höre, mit einer guten Stimme gelesen, dann kann ich kann gar nicht genug Bibel hören, da kann ich mich konzentrieren und das geht tief in mich hinein. Ich dachte, das ist doch toll, nicht? Es ist noch nicht mal die Tatsache, dass jemand nicht gerne liest und sich nicht konzentrieren kann, ist heute ein Grund, dass man nicht die Bibel wirklich in sich aufnehmen kann. Also, wir haben da gar keine Ausrede. Ich will nur sagen, das ist kein neues Problem. Es war schon 150 Jahre nach der Reformation nicht nur als Problem wahrgenommen, sondern es war auch die Bemühung da. Da müssen wir weiterkommen. Der alte Pietismus, seine Bibelbewegung, wie es auch Bengel natürlich, ist hier im Württemberg ein Mann, der als ein Gelehrter von großem Ausmaß alle seine Gelehrsamkeit investierte, um die Bibel zugänglich zu machen, um sie verständlich zu machen, auszulegen, die Leute ans Bibellesen zu bringen. Ich habe sehr darüber nachgedacht, dass er von dem Ekel vor der Schrift redet und über die Nachlässigkeit in ihr zu studieren. Es darf eine Mühe kosten. Es muss nicht alles Unterhaltung sein. Es muss nicht Spaß sein. Nicht? Also eine Gesellschaft, die überhaupt nur noch das Maßstab der Bespaßung hat, sage ich, die ist nicht alltagstauglich, die ist nicht lebenstüchtig. Das Leben ist keine Dauerveranstaltung von Bespaßung. Also es darf auch was kosten und die Nachlässigkeit darf überwunden werden. Also deshalb komme ich gerne zur Lahö, weil ich hier spüre und denke, dass man hier fleißig ist im Bibelstudium und Menschen Mut macht, fleißig zu sein im Bibellesen. Und dann ist ein anderes Thema in den Pia Desideria ist Hilfestellung, das Priestertum aller Gläubigen zu leben. Und da kommt dann auch wie in Württemberg auch, aber es ist auch bei Spener der Rat, dass wir uns außer den Gottesdiensten treffen in Bibelkreisen, wo die Bibel gelesen wird, in Hauskreisen und so weiter. Da will ich aber jetzt gar nicht weiter auf Späne eingehen, sondern noch einmal zurückgreifen, gleich auf die Reformation. Und das ist nämlich hochinteressant. Ich weiß nicht, ob Ihnen das so vertraut ist, aber ich führe das immer gerne besonders bei lutherischen Pfarrern vor. Und weiß ich noch, mit hohem Vergnügen, als die lutherische Kirche in Polen, der Bischof war ein Freund von mir damals, der jetzt ist auch, aber der damalige lud mich ein. Und dann haben wir in Nikolaiken, in Masuren, mit 120 polnischen lutherischen Pfarrern, die wollten über lutherische Kirche und Evangelisation mit mir 2 Tage arbeiten. Und dann habe ich mit ihnen Luthers Deutsche Messe gelesen, die Vorrede dazu, und da konnten sie Lutheraner bleich werden sehen. Also ich will Ihnen das erklären. Also Deutsche Messe war, Luther hat eine Gottesdienstordnung in deutscher Sprache gemacht. Zunächst gab es ja die Messe immer in Latein. Alles Latein hat ja keiner verstanden. Dann hat er gesagt, also der Gottesdienst, die Messe muss in Deutsch, die Messe war das auch, bei den Evangelischen nannten das Messe, muss verständlich sein. Also hat er eine Agenda, wie eine Liturgie geschrieben für einen Gottesdienstablauf in deutscher Sprache. So, und die wurde dann gedruckt und verteilt in großer Auflage und dazu hat er eine Vorrede geschrieben. Das war im Jahr 1526. Deshalb heißt das Vorrede zur Deutschen Messe. Deutsche Messe war diese Publikation dann da. Und da sagt er, dass es drei Formen des Gottesdienstes in Zukunft geben soll. Oder geben müsste. Das erste, lateinischer Gottesdienst. Da sagt er, das soll beibehalten werden. Hochinteressante Begründung. Damit die Leute hier nicht denken, dass die Christenheit nur hier in der Provinz im Urwald existiert, sondern dass wir eine weltweite Christenheit sind. Und deshalb sollen sie die lateinische Sprache, damals sprachen die Priester auch noch, wenn sie ordentlich ausgebildet haben, fließend das Küchenlatein und so weiter. Die Gebildeten konnten Latein, man schrieb ja, Luther hat ja ganze Bücher, bis heute mal, ich habe ganz gut Latein gelernt, 9 Jahre lang auf der Schule. Aber ich habe heute natürlich Schwierigkeiten, also so eine Schrift wie über den unfreien Willen, De Servo Arbitrio, komplett in Latein zu lesen. Also das ist heute schon, das war aber normal damals, man konnte so reden. Und das ist so, Latein war damals immer noch sowas wie heute Englisch. Ich meine, wer einen Job hier in einem Global Player Unternehmen in Baden-Württemberg hat, der spricht den ganzen Tag Englisch, weil natürlich über E-Mail mit der Muttergesellschaft in Dallas, Texas kommuniziert wird, wenn man bei AT&T arbeitet, die, glaube ich, ihren deutschen Hauptsitz in Böblingen haben. Verwandte von mir ist da Justiziarin und da sehe ich, die arbeiten irgendwo über einen Computer, vernetzt um die ganze Welt, ein Riesenunternehmen und selbstverständlich reden die alle Englisch. So, kannst du heute in der Wirtschaft, im großen Ganzen, kannst du weltweit nicht mitspielen, wenn du nicht fließend Englisch bist. So, das war damals Latein. Und er sagt nur, ich erinnere bei uns in der Gemeinde immer die Leute, wenn dann wieder mal über den Beamer vorne in unserer landeskirchlichen Gemeinschaft bei uns in Friedenshof in Kassel, da kommen dann englische Texte, Englisch und Deutsch, und die Alten, die ärgern sich dann ja immer, wenn jetzt ein Lied in Englisch gesungen wird, dann erinnert sich, letzten Sonntag hatte ich ja zu predigen, haben wir gesagt, wir sind stolz darauf, dass wir eine internationale Gemeinde sind, denn bei uns wird simultan übersetzt, der ganze Gottesdienst, und wir haben Studenten aus China und aus weiß woher, die studieren und arbeiten in Kassel und die sprechen vor allen Dingen Englisch. Und wir sind der einzige Gottesdienst, da gibt es noch eine Pfingstgemeinde, die sich überhaupt nur um die Mühe macht, dass die nicht deutschsprachigen sonntags das Evangelium verstehen. Also kommen die zu uns. Und weil ich selber lange im Ausland gelebt habe und weiß, wie wahnsinnig anstrengend das ist, wenn du immer nur in einer Fremdsprache kommunizieren musst und nie in einer Sprache, die dir leicht verständlich ist, habe ich gesagt, die Wohltat sollte sein, dass wir einmal im Gottesdienst mindestens vielleicht auch zweimal zwei Lieder in Englisch singen und selbst das Glaubensbekenntnis wird bei uns in Deutsch und Englisch auf den Beamer projiziert, damit die Leute es mitsprechen können. Das ist toll, wenn muss ja nicht jede Gemeinde so funktionieren, aber ich bin ganz froh, wir sind gar nicht so groß, wir sind nicht so groß wie in der Höhe, aber wenn die 250 Leute, die im Gottesdienst sind, da sind immer auch 10, 15 Internationale dabei und für die haben wir ein Herz. Und das war, Luther sagte deshalb, wir haben die eine Gemeinde weltweit und deshalb Gottesdienste in Latein auch in Zukunft. Dann sagt der zweite, Gottesdienste in Deutsch. Und die sollen eine öffentliche Reizung zum Glauben sein. Und dann schreibt er darin, dass er alle Glocken läuten und wer weiß, was machen würde, wenn er unser Zeug hätte, hätte er wahrscheinlich gesagt. Und wenn eine Band nötig ist, dann soll die richtig draufhauen, damit dieser deutschsprachige Gottesdienst hatte bei Luther nämlich die evangelistische Zielsetzung. Der kannte seine Wittenberger, obwohl die alle getauft waren, sagte er, haben die keine Ahnung vom Evangelium. Wir müssen alles tun, um ihnen das Evangelium verständlich zu machen und besonders den jungen Leuten. Das war der Sinn dieser deutschen Messe. Und dann schreibt er als dritte Form, das lese ich Ihnen jetzt vor, weil viele das gar nicht kennen und sich wundern, dass Luther sowas gesagt hat und warum da nichts draus geworden ist. Dass die mit Ernst Christen sein wollen und das Evangelium mit Hand und Mund bekennen, sich mit Namen einschreiben und in Hausgemeinden versammeln sollten, um zu beten, das Wort Gottes zu lesen, das Abendmahl zu halten, zu taufen, Seelsorge und Diakonie zu praktizieren, das nennt Luther die richtige Art der evangelischen Ordnung des Gottesdienstes. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Also der sagte nicht, und als Ergänzung zum Gottesdienst könnt ihr auch noch einen Hauskreis machen, wo er die Bibel liest miteinander und miteinander betet, sondern er wollte, dass dort das Abendmahl gefeiert wird und dass die Hausväter die Abendmahlsfeier leiten und dass dort getauft wird und dass Seelsorge und diakonische Dienste diesen Hausgemeinden zugeordnet werden. Jetzt fragt man sich natürlich, wo ist denn das geblieben? Wenn heute irgendjemand sagte, also ist ja schon, wir kämpfen ja, die Kirchen werden ja schon verrückt, wenn die Gemeinschaften beanspruchen, dass die Prediger, die nicht als Pfarrer ordiniert sind, jetzt das Abendmahl erteilen oder gar taufen. In den meisten Kirchen ist das jetzt inzwischen anerkannt, aber das war ja ein Aufstand. Auf keinen Fall darf das und so weiter. Ja. Ich habe immer gesagt, habt ihr eigentlich das nie gelesen, was Luther vorgeschlagen hat? Der wollte nicht nur das Predigen in Gemeinschaften, sondern der wollte, dass in Hauskreisen getauft und das Abendmahl gefeiert wurde und die Gemeindezucht geübt und all sowas. Das ist eigentlich der Schwerpunkt. Jetzt will ich Ihnen erklären, warum das alles nicht so wurde. Dann schreibt er in dem gleichen Text, kurz, wenn man die Leute und Personen hätte, die mit Ernst Christen zu sein begehren, diese Formulierung stammt von Martin Luther, die mit Ernst Christen sein wollen, nicht? Also die sollten dann nicht nur mal zu Besuch kommen, die sollten sich einschreiben mit Namen, dass sie zu dieser Hausgemeinde gehören. Das war eine, also Freikirchlehre kann die Verbindlichkeit ja gar nicht mehr sein, als das, was Luther da vorschlägt. Kurz, wenn man die Leute und Personen hätte, die mit Ernst Christen zu sein begehren, so wären die Ordnungen und Weisen, also wie man solche Versammlungen zu Hause macht, die wären bald gemacht. Aber ich kann und mag eine solche Gemeinde oder Versammlung noch nicht ordnen oder einrichten, denn ich habe noch nicht Leute und Personen dazu. Ich sehe auch nicht viele, die sich danach drängen. Inzwischen will ich es bei den besagten zwei Arten bleiben lassen, also lateinische und deutsche Messe, und öffentlich unter dem Volk diesen Gottesdienst, um die Jugend einzuüben und die anderen zum Glauben zu rufen und anzureizen, neben der Predigt fördern helfen, bis die Christen, die mit Ernst das Wort im Sinn haben, sich selbst zusammenfinden und gegenseitig anhalten, damit nicht eine Rotterei daraus werde, wenn ich es aus meinem Kopf dahin bringen wollte. Denn wir Deutschen sind ein wildes, rohes, wahnsinniges Volk, mit dem nicht leicht etwas anzufangen ist, wenn es nicht die höchste Not dazu treibt. Ja, das sollten wir ins Grundgesetz schreiben. Also, alle, die so ein bisschen rechts tendieren, die sollten auswendig lernen, denn wir Deutschen sind ein wildes, rohes, wahnsinniges Volk, mit dem nicht leicht etwas anzufangen ist, wenn es nicht die höchste Not dazu treibt. So, das steht in diesem Text drin. Und dann, dabei ist es dann geblieben. Und dann starb Martin Luther und Philipp Melanchthon, der sowieso ein bisschen ängstlicher Typ war, übernahm die Regie. Und dann kamen andere und dann kamen andere und da blieb es dann dabei. Und 150 Jahre entdeckte dann erstmal Spener und sagte, da ist doch was liegen geblieben. Ha? Und hat er ganz vorsichtig gesagt, also jetzt, und er war ja nun Chefpfarrer, es kam ja noch gar nicht von außerhalb. In anderen Teilen dann später entstand Erweckungsbewegungen die von Pfarrern bekämpft wurden, wo dann Bauern und Handwerker gesagt haben, wir haben die Bibel gelesen, haben gesagt, entdeckt, wir können nicht darauf warten, wir verhungern. Wir verhungern, die geben uns Steine statt Brot. Wir treffen uns in unseren Häusern und lesen die Bibel. Das haben sie getan, auch wenn sie verfolgt und bekämpft wurden, wie etwa die Salzburger Bauern vertrieben wurden, weil sie ihre Bibel nicht hergeben wollten. Ich meine, die Württemberger waren dann glücklich dran, dass es das Pietistenreskript gab, dass dann ein bisschen Duldung war und relativ viel Anerkennung. Aber in anderen Teilen Deutschlands dachte die Kirchen überhaupt nicht daran, und schoben die Pietisten in die Stundenleute, wie man sie, die sich trafen zu den Stunden, um die Bibel zu lesen, in die Sektenecke ab. Und das ist ja bis heute nicht anders gewesen. Es immer, wir haben die Leute nicht dazu, hieß es dann. Dabei blieb es 500 Jahre lang. Also ich habe inzwischen in den letzten 20 Jahren, seitdem ich mit diesem Text, Luthertext unter Pfarrern, lutherischen Pfarrern dann gelegentlich mal aufschlage und das mit ihnen lese und sage, ihr tragt doch hier, ihr seid doch alle so die Lutheraner, die Superlutheraner. Lest ihr das eigentlich überhaupt oder ist das richtig oder hat das ein Recht oder habt ihr dem widersprochen oder was auch immer? Also das ist ein heiteres Geschäft. Und Sie sehen, ich muss das ja jetzt nicht kommentieren, wie viel da offen ist, nicht wahr? Wie viel da zu tun ist und wo die Aufgaben stehen. Also, da darf man durchaus feiern, dass es Entdeckungen gab und immer wieder wurden diese Entdeckungen aus der Vergessenheit rausgeholt. Aber wenn wir die Bilanz ziehen, muss man sagen, es ist noch sehr, sehr viel zu tun. Dann sagt er noch etwas über das Theologiestudium an dieser Stelle. Was ist das denn hier? Steht dieser Wecker richtig? Ach so, ich dachte, es wäre schon 8:50. Es ist 8:50. Gut, so ist schon besser. Über das Theologiestudium. Das geht jetzt schnell. Es müsse das bei allen Fakultäten übliche unchristliche akademische Leben mit nachdrücklichen Mitteln abgeschafft werden, schreibt der NPA Desiderio. Weiß ich nicht, muss ich mal in Tübingen nachfragen. Professoren sollten Vorbild sein, indem sie nicht ihre eigene Ehre, Gewinn oder Wohlbehagen, sondern in allem allein ihres Gottes Ehre und der anvertrauten Heil suchten und danach alle ihre Studien, Bücher schreiben, Lektionen, Vorlesungen, Disputationen und Verrichtungen einrichten. Das ist natürlich Welten dazu, also Theologieprofessoren dafür verantwortlich zu machen, dass die anvertrauten Studenten das Heil suchen, ihr Heil suchen. Denn die Theologie wird im Licht des Heiligen Geistes allein erlernt. Und er sagt dann ausdrücklich, das müsse den Theologiestudenten zu Beginn ihres Studiums beigebracht werden. Also auch da war die Einsicht völlig klar, wenn wir eine Erneuerung der Kirche wollen, dann muss es auch bei der Ausbildung, und zwar nicht nur bei der intellektuellen Ausbildung, sondern beim lebensmäßigen, bei Lehrern und Schülern in der Theologie anfangen. Denn wir multiplizieren sonst die Gottlosigkeit der Kirche. Zum Schluss noch übers Predigten, über die Predigten, da hat er auch etwas zu sagen. Sollte nicht vielmehr das gewählt und durch Gottes Gnade ausgeführt werden, wovon der Zuhörer im Leben und Sterben Gewinn hat. So sollte es nicht sein, dass die Kanzel der Ort ist, da man seine Kunst mit Pracht sehen lasse, sondern das Wort des Herrn sollte dort einfältig und gewaltig gepredigt werden. Das ist doch auch mal eine homiletische, also predigtleere Vorgabe. Predigt soll einfältig und gewaltig geschehen. Das heißt mit Vollmacht. Denn das Wort ist allein das göttliche Mittel, um Leute selig zu machen. Das heißt immer zu retten. Das ist eine tiefe Frage, die uns heute beschäftigen muss. Und zwar nicht nur in den Fakultäten und in den Kirchen, sondern in den Freikirchen und Gemeinschaften genauso. Die Reformation war von der tiefen Überzeugung, dass das geschriebene Wort Gottes, also in der Heiligen Schrift, und das verkündigte Wort Gottes das Rettungsmittel Nummer eins ist. Der Glaube kommt aus dem Hören, aus der Verkündigung. Nicht? Das war Römerbrief klare, das Wort Gottes allein schafft den Glauben. Wir sind heute, auch im freikirchlichen Gemeinschaftsbereich, doch wesentlich auf Goethes Spuren, das Wort ist Schall und Rauch, und dem kann man nicht so viel Wert beimessen. Ich kann das Wort halt nicht so hoch achten. Also am Anfang war die Tat, sagt er dann im Faust. Es gibt bis dahin, dass die neue Diskussion innerhalb der evangelikalen Welt dahin geht, dass die Verkündigung allein es natürlich nicht bringt, sondern dass wir durch unser Tun, durch unsere sozialen, diakonischen Taten erstmal gesellschaftliche Relevanz haben müssen. Das heißt im Grunde nichts anderes, als wir erwarten die Bevollmächtigung unserer Verkündigung durch unsere eigenen Taten. Die Bevollmächtigung der Verkündigung kommt aber nicht durch unsere eigenen Taten, auch nicht durch unser glaubwürdiges Leben, sondern allein durch den Heiligen Geist. Der schafft, dass das Wort schafft, was es sagt. Und wo nicht die Überzeugung ist, dass durch die Verkündigung des Wortes Menschen gerettet werden, verwandelt werden, dort wird es auch keine Bemühungen gehen um Verkündigung, die sich lohnt. Das sage ich immer gut, also über dieser Irrsinnssatz, man kann über alles predigen, nur nicht über 20 Minuten. Er hat gesagt, wer nichts zu sagen hat, da sind auch 10 Minuten zu lang. Das ist nicht eine Frage der Kürze. Aber wer das Ganze als Unterhaltungsprogramm abfeiert, der muss natürlich sagen, im Fernsehen hören die Leute grundsätzlich nicht länger als 3 Minuten zu. Und 3 Minuten Wortbeiträge ist das Äußerste, was man dort zunahm. Und da also, dass ja offensichtlich der Maßstab ist, wissen wir, wo wir hingehen. Also man kann sagen, da ist eine Aufgabe für die Ausbildung natürlich ganz gewiss. Ich wüsste nicht, dass ich in meinem Theologiestudium je irgendwo etwas gelernt hätte, was ich für meinen Predigtdienst hätte brauchen können. Ich meine, außer dass ich gelernt habe, die Sprachen zu lernen und die Bibel zu erarbeiten, Exegese, aber ich meine jetzt methodisch. Ich hatte die Professoren, denen hat ja auch keiner zugehört, als sie predigten. Woher sollten die wissen, wie das geht? Das musste ich dann verzweifelt in Essen lernen, als ich vor 300, 400 Jungs zwischen 14 und 17 Jahren stand, die nicht die Geduld hatten, mir auch nur 1 Minute zuzuhören aus Höflichkeit. Aber ich wollte ihnen 20 Minuten eine biblische Geschichte erzählen. Also da hast du gekämpft wie ein Löwe und wenn sie sich nicht anhörten, war Chaos in der Bude. Das heißt, da wurde sofort abgestimmt über Sein oder Nichtsein meiner ganzen Predigerexistenz. Also da hatte ich keine Zeit und die Kollegen, die mich kritisiert haben über die unsägliche Art, wie ich predige, hätte ich gerne mal nur 10 Minuten diesen Raubtieren zum Fraß vorgeworfen. Da musste ich dann, deshalb weiß ich bis heute nicht, wie das mit den Predigen geht. Ich kann auch niemanden lehren. Ich habe das als reine Notwehr-Überlebensmaßnahme gelernt. Weil ich raus wollte, wieder aus dem Saal heil und so, und ich wollte, dass die in den Himmel kommen. Das war ja meine einzige Motivation. Gut, also das da kann man sicherlich was. Aber der Kernpunkt ist doch der, denn das Wort Gottes ist allein das göttliche Mittel, um Leute selig zu machen, also zu retten. Wo diese Überzeugung nicht in Gemeinden verwurzelt ist, da hat die Verkündigung keine Chance. Da werden auch Prediger und Pfarrer und wer immer das tut, nicht genötigt sein, Finger krumm zu machen, um die Qualität ihrer Verkündigung zu bessern. Das muss schon eine Überzeugung sein, die wir gemeinsam gewinnen. Damit stand und fiel die Reformation. Sie hatte das Bewusstsein, Nicht bis dahin war die ganze Kirchengeschichte, was man sagte im Gottesdienst, musste ja sowieso keiner verstehen. Das Entscheidende war ja das Geheimnis der Wandlung in der Transsubstantiation, weil Brot und Wein jetzt zu Leib und Blut Christi wurden. Und in Italien ist das bis heute ja so. Bei der Messe stehen die Männer draußen und rauchen ihre Zigaretten. Und wenn es klingelt und die Wandlung passiert, strömt man für ein paar Minuten rein, um dabei zu sein beim Mysterium der Wandlung. Aber was da gesagt wird in dieser Veranstaltung, das interessiert keine Sau. Das war die Kirchengeschichte über Jahrhunderte geprägt. Und deshalb in der Reformation sagte, nein, das Wort Gottes ist die lebensrettende Kraft. Es schafft, was es sagt, und es kommt nicht leer zurück. Und wer euch hört, der hört mich, hat Jesus gesagt. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Und der Glaube kommt aus dem Hören, aus der Botschaft, aus der Verkündigung. Jeder Art, nicht nur der Predigt im Gottesdienst, sondern auch. So, okay. Das ist jetzt, ich glaube, hier sind wir am Ende. So ist es.
Herr Jesus, wir möchten dir sehr herzlich danken, dass wir wissen, dass du die Fäden der Heils- und Weltgeschichte in der Hand hast. Und wir möchten dir herzlich danken für dein Wort, dass dein Wort heute noch wirkt. Nun haben wir so vieles gehört und gesehen. Und wir möchten dir herzlich danken auch für Bruder Parzani und all die Geschwister, die sich hier mit einbringen, an vorderster Front ein Zeugnis und Bekenntnis für dich zu sein. Danke, dass du deine Sache weiterführst. Danke auch für diesen Abend und für diese Nacht. Wir befehlen uns in deine Hände. Wir beten dich an. Amen.